findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Sam, wir sprechen in der Lunchbox heute und ich freue mich sehr, dass du meine Gästin bist. Du bist ja schon ganz lange auch bei Digital School Story dabei und als Creatorin tatsächlich häufig Patin in den Schulprojekten und kriegst da ganz, ganz tiefe und andere Einblicke, die vielen von außen in solche Projekte auch fehlen. Und die können wir gleich beleuchten. Doch bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne, dass du dich vielleicht in persönlichen Hashtags nochmal vorstellst. Und welche drei würdest du denn wählen, die am besten zu dir passen?
Ja, guten Morgen, Nina. Ich freue mich sehr, dass ich bei deiner Lunchbox heute mit dabei bin. Finde ich richtig cool, dass du das machst. Und auch die Idee mit den Hashtags. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, kreativ wäre auf jeden Fall so das Erste, was mir einfallen würde. Sehr zielstrebig. Und um aus dem Kreativ noch was rauszuholen, um die Ecke denkend.
Die Ecke denkend. Sind das Dinge, die du, weiß ich nicht, schon immer gesagt hättest? War das als Kind auch schon was, wo du so warst? Oder hat sich das sozusagen erst im Laufe des Lebens so ein Stück weit rausgebildet?
Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht sogar als Kind nicht so gerne annimmt und dann erstmal denkt so, warum hast du denn so komische Ideen manchmal oder wie denkst du über gewisse Dinge nach? Jetzt im Nachhinein erkenne ich viele Dinge, die ich bis heute noch mache und die mir bis heute noch im Business helfen. Aber damals habe ich es nicht so erkannt. Und es dauert mir manchmal so ein paar Jahre, bis man dann doch so zu sich selber findet und dann auch versteht, wer man selber ist und das auch so annimmt, wenn man selber ist. Ich glaube, damals, gerade zur Schulzeit, war das nicht so einfach. Ja.
Was war da nicht so einfach tatsächlich? Kannst du das so ein bisschen näher beschreiben?
Ja, wir fangen ganz deep an heute. Ich habe damals schon früh angefangen zu arbeiten, Nina. Ich habe mit 12 schon angefangen, beim
Was?
Fernsehen zu arbeiten. Das fanden am Anfang die Schulkameraden ganz cool. Aber irgendwann fanden die es auch komisch, wenn ich dann irgendwie am Wochenende nicht erzählt habe, wie ich dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Ausflug mit der Familie gemacht habe, sondern, um es ganz krass auszudrücken, Justin Bieber interviewt habe. Ne? Dann war das schon komisch für die und die dachten so, ja, was ist mit der und warum macht die so komische Dinge? Und ja, das war dann auch nicht einfach in der Schule. Also die haben mich dann auch gerne ausgegrenzt und sich darüber lustig gemacht. Ich glaube, ich kam allgemein betrachtet ganz gut damit zurecht, weil das mir sehr viel Spaß gemacht hatte und ich auf der anderen Seite sehr viel Support bekommen habe, auch von meinen Eltern. Da muss ich sagen, vor allem mein Papa, der war auch immer dabei. Also ich bin da nie alleine unterwegs gewesen, ich war immer mit meinem Papa unterwegs und deswegen wusste ich so, okay, das ist völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite will man natürlich auch mit seinen Freunden sein und irgendwie auch von den anderen angenommen werden und nicht ausgegrenzt werden. Aber das hat ziemlich meinen Charakter gestärkt. Wo ich halt das Anderssein dann irgendwann auch angenommen habe und auch, ja, für mich so als Stärke gesehen habe.
Ja, ganz spannend. Heute hört man ja ganz viel, wie viel soziale Netzwerke dazu beitragen, dass Mobbing und Co. und Ausgrenzung passiert. Wenn ich dir jetzt zuhöre, war das ja schon auch damals ein Thema. Da war das ja noch weit weg. Also da hattest du ja auch gar keine Berührungspunkte. Glaubst du, dass man das tatsächlich an sozialen Netzwerken als solches aufhängen kann? Oder ist es nicht was Grundlegendes, was im Analogen tatsächlich genauso passiert?
Sowohl als auch. Also Mobbing, ich glaube, wenn man so alte Filme guckt, da kennt man noch irgendwie so von Highschool oder, ne, da ist so der Außenseiter und dann wird jemand irgendwie aus, dann wird der gemobbt. Ich glaube, das gehört leider seit Jahren schon dazu. Social Media ist nochmal so eine andere Plattform. Es ist anders, weil beim Mobbing, vor allem in der Schule, vieles kriegt man nicht mit, vieles kriegt auch Lehrer nicht mit. Ich erinnere mich auch an einen Fall von einer Klassenkameradin, die sehr stark gemobbt wurde, die auch zu kämpfen hatte, bis man das überhaupt erkannt hat und angenommen hat. Im Social-Media-Bereich ist es halt schwer. Wo gehst du dann, wohin gehst du? Ne? In der Schule kannst du vielleicht noch was machen. Vielleicht kannst du auch noch die Schule wechseln im schlimmsten Fall. So. Es gibt vielleicht noch Mittel und Wege. Im Social-Media-Bereich ist es schwieriger. Wo hört es dann auf? Wie entkommt man? Geht man dann offline? Macht man dann nichts mehr? Es gab mal einen Shitstorm von einer befreundeten Influencer-Kollegin von mir. Die hatte eine Aussage getätigt, die ja, verschieden aufgenommen wurde. Und viele fanden es nicht okay, was sie gesagt haben. Aber das ist dann so umgewandelt, dass es sich einfach nur zu so einem richtigen Shitstorm entwickelt hat, das weit über das Gesagte hinausging. Es ging dann plötzlich über die Figur, es ging dann plötzlich über die Person an sich. Und ja, das ist natürlich etwas, da hat man halt Schwierigkeiten. Wo geht man dann hin, ne? Wo holt man sich Hilfe? Das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist so der größere Nachteil an Social Media. Man kann sich aber helfen lassen, wenn man sagt, ich habe eine eigene Seite, du kannst Leute blockieren, du kannst Kommentare blockieren, du kannst ja bestimmte also Keywords eingeben, die nicht genannt werden sollten, damit die gar nicht erst auftauchen. Auf Plattformen wie TikTok werden die schon vorher gefiltert, dann musst du die genehmigen oder nicht und die werden schon ziemlich stark gefiltert hat. Also manchmal genehmige ich da auch Sachen, wo ich denke, warum wurde das überhaupt rausgefiltert? Das sind eigentlich ganz nette Sachen gewesen. Aber da sind halt Worte benutzt worden, wo dann vielleicht auch die Plattform denkt, wer weiß uns, das finde ich halt gut. Also es gibt Plattformen, die sich da auch Mühe geben, dass man da geschützter ist. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Level. Ja.
Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an deine Schulzeit, hast du gedacht, dass du jemals in so eine Richtung gehen würdest? Was war dein damaliger Berufswunsch? Hattest du schon ganz konkret was?
Ich wollte immer, ich wollte immer Frauke Ludewig als Moderatorin ablösen. Ich dachte mir so, sie ist jetzt schon einige Jahre dabei. Irgendwann wird ja dieser Platz dann frei und dann suchen die jemanden und bis sie fertig ist, bin ich dann auch fertig. Und dann steige ich da ein. Also ich wollte immer Moderatorin sein. Ja, hat sich dann jetzt, also ich meine, wenn man es jetzt so konkret nimmt, bin ich ja irgendwie auch Moderatorin. Ich moderiere meinen eigenen Kanal oder den von anderen Kanälen, ne, von anderen Marken. Es ist nur eine andere Berufsbezeichnung. Plus ich stehe nicht nur vor der Kamera, sondern ich bin dann auch noch der Redakteur und der Kameramann oder Kamerafrau und eine Cutterin, ne, also. Man macht dann sogar noch mehr Jobs, für die man früher beim Fernsehen jetzt mehrere Leute gebraucht hatte. Und kann sich dann natürlich auch kreativ viel mehr ausleben, hat viel mehr natürlich auch unter Kontrolle. Aber ja, damals wollte ich immer Moderatorin sein.
Wahnsinn.
Ja.
Und trotzdem hat man so ein bisschen dann, wie du jetzt auch schon schilderst, damit auch immer noch so ein bisschen Berührungspunkte. Und du hast ja da schon früher dann Menschen eben auch interviewt. Also war das ja genau auch in die Zielrichtung reingehend. Und wenn du auch sagst, dein Papa hat dich begleitet, jetzt kommst, also du bist Deutsche, aber du hast ja trotzdem auch einen anderen kulturellen Hintergrund mit. Wie war das tatsächlich, wenn du das jetzt rückblickend so siehst? Es gibt ja schon auch so Themen wie Vorbestimmung von Mädchen in so in solchen Rollen und in solchen Ländern auch. Wie war das bei dir oder wie hast du das sozusagen auch erlebt in deiner Kindheit? Waren das Themen, die dich trotzdem irgendwie beschäftigt haben oder waren deine Eltern von Anfang an auch sehr westlich orientiert mit der Erziehung und auch wie du dich sozusagen entwickeln kannst? Denn du bist ja Unternehmerin, du bist ja nicht nur Creatorin, du bist ja auch Unternehmerin und bist ja einen ganz anderen und eigenen Weg gegangen.
Also erstmal, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen Bescheid wissen. Mein Vater ist deutsch und meine Mutter kommt aus Marokko. Also ich bin ein Mischlingskind aus einer Mischehe. Und ich muss sagen, ich wurde sehr, ja, sehr offen erzogen. Also ich bin Muslima und ich wurde auch muslimisch erzogen. Also ich habe immer meine Religion kennenlernen können, aber dadurch, dass ich auch den deutschen Part meiner Familie habe und auch auf einer katholischen Grundschule war, habe ich alles mitbekommen. Also ich habe wirklich in jede Richtung alles mitbekommen und wurde da auch nie in irgendeine Richtung gedrängt, sondern ich wurde einfach aufgeklärt und mir wurden Sachen beigebracht und letztendlich, wie man sich entwickelt, ist dann das, wozu man sich entscheidet. Ich muss sagen, ich habe mich sogar, also ich trage ja auch den Hijab, meine Mutter zum Beispiel nicht. Also ich bin die Einzige in der Familie, die den trägt, was dann auch meine Entscheidung war und auch
Wie
dann
kamen die
respektiert werden muss.
denn? Wie ist es dahin gekommen? Du hast es als Kind ja nicht gehabt.
Ja, als Kind brauchst du es ja sowieso nicht tragen. Ich mein Wunsch war es aber immer, es zu tragen. Und ja, es war halt schwierig, sich zu trauen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, andersherum, in Deutschland ist es gar nicht so leicht, sich das zu trauen. Also man denkt immer, ja, man wird gezwungen. Oder, also ne, das ist sehr oft in den Köpfen so. Oder die Familie, die sagt so, ja, zieh das an. Aber mein war es eher so gesellschaftlich. Nimmt die Gesellschaft mich an, wenn ich das möchte? Ne? Also genau andersherum. So, also das war zum Beispiel meine Selbstbestimmung, wie ich das leben möchte. Kann ich das überhaupt in der Gesellschaft, in der ich mich aufhalte? Es war dann irgendwann eine Entscheidung, hinter der ich felsenfest stand und auch immer noch stehe. Und habe auch gemerkt, dass es, Gott sei Dank, es gibt viele, die auch andere Erfahrungen gemacht haben, dass es für mich kaum einen Unterschied macht, weil viele auch einfach meine Kompetenzen sehen und wissen, wer ich bin und was ich kann und was ich mache. Und ja, vielleicht ist es auch mein Alleinstellungsmerkmal in
Und wie
dieser.
kam das zu der Entscheidung hin? Kannst du das nochmal so ein bisschen so einen Prozess dahin auch beleuchten? Also du sagst ja auch, deine Mutter trägt es nicht, aber dir war es wichtig, das zu tun. Warum ist es dir wichtig?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es für mich wie so ein Schutz. Also, das ist wirklich also wie so ein Schutz zum Beispiel auch vor Dingen, die man vielleicht aus einer Situation machen würde, wie man dann, und dann überlegt man so, würde ich das mit Hijab machen? Vielleicht nicht. Und dann ist man ein bisschen achtsamer, was man tut. Also mit seinem Verhalten ist man einfach wesentlich achtsamer. Und ich finde, das ist etwas sehr Wertvolles, dass man halt sich nochmal Gedanken macht, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, wofür stehe ich? Und das hilft einem, sich immer wieder auch daran zu erinnern. Zum anderen Punkt ist es auch, wir haben halt in Deutschland natürlich leider auch so ein paar Vorurteile dem Hijab gegenüber, aber für mich ist der Hijab eigentlich so ein Zeichen für jemand, der sein Wort einhält, jemand, der ehrlich ist, jemand, der empathisch ist und für seine Mitmenschen da ist. Also das steht für mich für sehr viele schöne Dinge. Und ich möchte, dass jemand, der mich kennenlernt, mich natürlich auch mit diesen Dingen verbindet. Ne? Das ist natürlich der erste Eindruck. Kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext man sich befindet. Aber das ist das, wofür es für mich steht. Und damit identifiziere ich mich halt auch sehr stark. Und deswegen fühle ich mich damit auch sehr verbunden.
Es ist so ein bisschen aufklären wollen, auch darüber, dass es genau solche, dass solche Themen dem zugeschrieben werden, was man sonst eben nicht weiß.
Auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine Mission ist, hier aufzuklären. Aber ich bin sehr offen dafür, auch zu zeigen, so, hey, eine Frau mit Hijab ist nicht unterdrückt. Eine Frau im Hijab macht das nicht, weil sie gezwungen wird. Und eine Frau im Hijab kann so sehr wohl selbstbestimmend leben und ihre Ziele verfolgen und sich unter Menschen begeben. Also so all diese Dinge, die man vielleicht erstmal denkt, die sind ja gar nicht wahr, ne? Genau.
Da sind wir auch wieder bei großen Themen, nämlich wie Dinge sozusagen sich oder Narrative sich festhalten, weil sie irgendwann mal geprägt wurden und sie aber auch nicht durch andere sozusagen ersetzt werden. Wie war das für deine Familie auch drumherum? Also, dass du quasi dich dazu entschieden hast und auch in deinem Umfeld, dass du plötzlich damit aufgetreten bist. Gab es Veränderungen, die du sozusagen direkt auch zu spüren bekommen hast?
Nee, ich habe das Glück, dass meine Familie sehr offen ist. Also auch meine deutsche Seite. Wir sind so eine gemischte Familie. Ein Cousin hat eine Thailänderin geheiratet, der andere hat eine Russin geheiratet, meine Cousine hat einen Spanier als Freund. Also wir sind so wirklich total international geworden. Und da wird jeder so akzeptiert, wie er ist. Und das ist einfach wunderschön. Das ist natürlich das Ideal, was man sich vielleicht sogar wünscht. Hat auch nicht jeder das Glück, aber da habe ich Gott sei Dank Glück gehabt, dass ich da immer noch. Das ist meine Familie. So, die kennen mich, seitdem ich klein bin, und die lieben mich so, wie ich bin. Und die wissen ja, wer ich bin. Ich bin ja kein anderer Mensch geworden. Hoffentlich ein besserer Mensch, ein achtsamer Mensch, aber kein anderer Mensch. Ne? Genau.
Wenn du jetzt den Weg guckst, den du auch gegangen bist, du bist ja dann irgendwann tatsächlich in Richtung selber ausprobieren über das Selbstmachen auch hin zum Creator sein gekommen. Vielleicht willst du so ein bisschen mal den Weg beschreiben, wie kommt man dahin, dass man plötzlich auch sagt, man wird tatsächlich Creatorin und entdeckt es auch für sich und hat dann auch Spaß dabei.
Ich habe so lange im Hintergrund dann wieder gearbeitet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dann meine Agentur gegründet und habe dann ja verschiedene. Also bei mir war tatsächlich meine Gründung eher so, weil viele Kunden auf mich zugekommen sind, weil sie mich damals von der Fernsehzeit kannten, dass ich da immer sehr aktiv auf Social Media war. Und damals wusste halt niemand irgendwie über Social Media Bescheid. Und ich war da schon so voll aktiv, jeden Tag am Posten. Und die waren so, okay, was ist Social Media? Wie machen wir das? Sam, ich habe deine Post gesehen. Wie machst du das? Hilf mir. Und so kam das dann, dass ich dann immer mehr Kunden bekommen habe, weil sich das auch einfach rumgesprochen hat. Also ich habe sehr viel von Weiterempfehlungen auch gelebt. Und so hat sich das eigentlich so organisch entwickelt. Und ein Kunde von mir, der wollte unbedingt mit mir zusammenarbeiten und wollte unbedingt was auf TikTok machen. Und dieser Kunde war so überzeugt, dass ich das hinkriege. Und ich war aber damals, also ich habe damals halt gar kein TikTok gemacht. Und ich bin jemand, ich möchte nicht etwas verkaufen, sag ich mal, wovon ich keine Erfahrungswerte habe. Ich kann dir nicht sagen, ja klar, kein Problem, ich mache dir tolle Videos und die werden super laufen. Ich meine, versprechen kann man es nie, aber ich wollte nicht etwas versprechen, was ich nicht einhalte. Und dann habe ich halt gesagt, du, ich kann es halt ausprobieren, aber wir werden sehen. Und er meinte, ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren wird. Und ich habe dann einfach parallel meine Seite gestartet. Ich war dann auf einem TikTok-Event, habe dort viele Creator kennengelernt. Und das hat mich auch so inspiriert, weil ich mir dachte, so, boah, die machen das so cool und das sind so ultra nette Leute, also so wirklich voll die auf dem Boden gebliebene Leute. Also ich hatte damals so Instagram-Blogger noch gesehen, wo ich dachte, boah, weiß ich nicht so, aber bei TikTok-Creator war das Gefühl irgendwie total anders. Da habe ich gesagt, so, doch, komm, ich versuche es jetzt einfach mal. Ja, und dann habe ich es ausprobiert, habe dann einfach jeden Tag ein Video gepostet. Also ich wusste nicht mal, welche Nische ich habe. Ich habe mich sehr lange mit diesem Thema befasst und irgendwann gemerkt, Sam, ich kann mich jetzt nicht in eine Nische reinzwängen. Es funktioniert einfach nicht. Probier dich einfach aus. So hast du einfach viel mehr Erfahrungswerte. Ja, und dann sind die Followerzahlen gestiegen und die Views gestiegen und plötzlich kannten mich mehr Leute und dann wirst du auf der Straße erkannt und dann folgen dir die Leute natürlich auch woanders und dann fühlen sie sich mit dir verbunden und du erzählst deine Geschichte und du nimmst sie mit irgendwie auch auf deine Reise. Und jetzt, nach, ich glaube, 2 Jahren, haben wir mit dem Kunden, den wir damals zum Ausprobieren angenommen haben, einfach den TikTok-Ad-Award gewonnen. Das war jetzt vor 1, 2 Wochen. Und ja, meine Seite ist gewachsen und es ist mein Job, ne? Also das ist schon verrückt. Wieso einfach mal ausprobieren und einfach konstant dabei bleiben. Also ich glaube, dieses einfach war jetzt ganz kurz reingesetzt. Aber wichtig ist halt auch einfach, dass man dabei bleibt, dass man sich von nichts abbringen lässt, ob die Views gerade schlecht sind, ob man vielleicht gerade keine Ideen hat. Man haut es raus und probiert sich aus und dann guckt man, was war gut, was war schlecht. Dann verbessert man es und dann wird man immer besser. Ja,
Ist
und
das
das.
so ein besonderer Vorteil auch nochmal, dieses Ausprobieren, dass man das tatsächlich auch kann? Das ist ja schon eine große Kunst, auch zu sagen, ich gehe da ran und ich experimentiere. Und ich versuche auch jetzt vielleicht immer noch mal was Neues sozusagen und bin nicht immer nur fixiert auf eins. Ist das was, was du dir auch dauerhaft erhalten hast?
Ja, wenn wir zum Anfang gehen, war ja mein dritter Hashtag so ein bisschen um die Ecke denkend. Und das ist ja auch dieses Rumexperimentieren. Ich gucke, was andere machen, davon lasse ich mich inspirieren, aber ich versuche immer so mein eigenes Ding nochmal reinzubringen, weil es gibt ja viele verschiedene Creator und jeder sollte immer noch so seine Note mit reinbringen. Und da ist halt immer so die Kunst auch zu wissen, so, okay, was mögen die Zuschauer, was kennen die bereits und was kannst du von dir noch so an Ideen und Arten reinbringen. Bei mir war es auch sehr stark so meine Voice-Over, das, was die Leute auch oft aufgefallen ist. Und ich versuche es halt immer weiter. Also, das ist
Viel
schon.
Mut gehört dazu, tatsächlich das zu tun.
Ja, man darf halt, also ich glaube, der Mut ist, liegt auch darin, Niederlagen zuzulassen. Und ich habe jetzt Zuhörerinnen konnten das jetzt nicht sehen, aber ich habe ja gerade so Gänsefüßchen gemacht bei den Niederlagen. Das ist ja so, wenn da zum Beispiel das Video gerade mal vielleicht ein paar hundert Views hat, dass du dann trotzdem weitermachst und dass du dann trotzdem irgendwie dich nicht davon entmutigen lässt, ne? Und dass du jetzt auch nicht denkst, oh, wie peinlich, ich habe jetzt voll wenig Views, mich guckt eh keiner und keiner will meine Videos sehen. Und dann hörst du irgendwann auf, weil. Wenn du einfach denkst, ja, ich probiere das einfach eh aus, dann nimmst du dir auch den Druck so ein bisschen. Ja. Und ein paar hundert Views, also ich denke immer, wenn du 50 Leute vor deiner Tür stehen hättest und die gucken deine Videos, das wäre auch ganz schön viel. Ja.
Wenn du jetzt auch mal so, du machst es ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Jetzt, wenn wir mal gucken, wie auch die Entwicklungen tatsächlich im Moment auch in Deutschland sind, auch in Sachen Demokratie und auch Rechtsruck, den es auch durchaus gibt. Wie erlebst du tatsächlich jetzt das Netz und hat es auf dich auch ganz krass Veränderungen schon, die du merkst als Creatorin tatsächlich?
Den größten Druck, den muslimische Creator bekommen haben, war, wenn es jetzt politisch ging, war es der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Da wurde auch stark eingefordert, dass man sich dazu äußert, was ich aber auch in Ordnung fand. Also mir war das auch wichtig, weil man letztendlich doch eine gewisse Verantwortung trägt, dass gewisse Themen besprochen werden, dass gewisse Themen nicht unter dem Teppich gekehrt werden und man dann auch eine Reichweite nutzen sollte, die vielleicht andere nicht haben. Es gibt jetzt so viele verschiedene Themen und so viele Fragen und so viele Dinge. Also interessanterweise, wenn man jetzt zum Beispiel auf TikTok unterwegs ist, sieht man, wenn man jetzt beispielsweise über Russland nachdenkt, und den Neuwahlen, die anstehen, dass man viele Creator hat, die das Ganze so ein bisschen in die Comedy-Schiene ziehen. Ne? Also wir haben halt viele Themen, was vielleicht auch für einige Zuschauer das ganze Thema leichter verdaulich machen, ne? Weil viele sich gar nicht mit diesen aktuellen Themen befassen wollen, aber letztendlich doch damit in Kontakt treten, weil dann doch irgendwie witzige Videos dabei rauskommen und die dann trotzdem merken, oh, da passiert jetzt gerade was, ne? Deswegen denke ich, dass es einen großen Einfluss hat auf unsere Demokratie, wie das läuft, wie die Wahlen laufen. Ich glaube, dass da vielleicht dachte man, dass es stärker, dass der Einfluss stärker ist, als man, also als es wirklich ist. Das ist mir aufgefallen. Aber letztendlich ist es schon gut, wenn man die jüngeren Leute auch erreichen will, ne?
Bist du im Laufe der Zeit tatsächlich politischer geworden?
Nein. Also ich muss sagen, mein Content ist komplett unpolitisch.
Und trotzdem sagst du, es ist wichtig, eine Haltung zu haben. Wie und wann äußerst du dich da?
Bei mir ist es eher im Bereich, wenn man sagt, man hat die Möglichkeit, Menschen, denen es gerade nicht gut geht, zu helfen. Dann geht es hier mehr um für Menschen da sein. Und Menschenhilfe. Also ich habe ja auch viel im Bereich Spenden gemacht und eine Reise gemacht. Also das ist eher was, also sozial engagiere ich mich da eher. Aber dass ich da jetzt regelmäßige Updates gebe oder regelmäßig irgendwie über bestimmte politische Situationen berichte, das gibt es bei mir auf der Seite gar nicht.
Glaubst du aber, es wird wichtiger werden, auch in Zukunft, da schon auch eine Haltung mal mit zu kommunizieren, also wie du zu bestimmten Themen da auch stehst? Oder ist das was, was du sagst, das magst du auf deinem Kanal nicht?
Das kann ich nicht so vorhersagen, weil man nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt. Wenn man weiß, man hat die Möglichkeit, irgendeine Ungerechtigkeit gegen Menschen, die absolut verloren sind, dass man denen irgendwie helfen kann, ne? Egal wer, es geht um Menschenleben. Dann wäre es natürlich schön, wenn man diese Reichweite nutzt. Ne? Also ich denke, das ist schon wichtig. Ich denke aber auch, man sollte wissen, wann man etwas sagt und wann man etwas nicht sagt, weil man auch diesen Einfluss hat und man sollte auch sich vernünftig informieren. Und ich bin super dankbar auch für so Kanäle, die sich das zum Beispiel zur Aufgabe gemacht haben. Da gibt es ja auch einige Kandidaten, die dann regelmäßig auch oder wie wenn es ums Thema Gewalt an Frauen geht beispielsweise, die dann auch sofort berichten. Das supporte ich, aber dass ich jetzt selber da stehe und sage, so, das geht gerade auf der Welt ab und so stehe ich dazu, das ist gar nicht mein Content. Ne? Genau.
Wie wichtig ist es, nachher auch in seinem Content tatsächlich auch zu bleiben, Sam? Als Creatorin, gerade wenn man viele Nutzer hat, ist es da dann immer noch leicht zu experimentieren oder ist man dann doch schon relativ festgefahren in dem Inhalt und der Ausrichtung?
Also ich muss sagen, da hatte ich zum Beispiel vor kurzem noch so eine Blockade auch. Jeder kreative Mensch kennt das. Ich habe mich da ausprobiert und da war zum Beispiel auch, also ein Nachteil, den es dabei gibt, ist es natürlich auch, warum folgen mir die Menschen jetzt? Ne? So, ich weiß, dass es Menschen gibt, die auf meinen Kanal gekommen sind, weil sie meine Kochvideos toll fanden. Ich bin aber gar keine Koch-Creatorin, sondern habe einfach mal so ab und zu Rezepte geteilt, die ich halt super toll finde oder die einfach mal in meinem Alltag waren. Es gibt Leute, die sind durch meine Glow-Up-Challenge auf meine Seite gekommen, ne, wo ich damals gezeigt habe, wie man das Beste aus sich rausholt. Was natürlich dann auch, ne, Kochen ist halt auch, das geht halt alles zusammen, ne, aber interessiert die das dann wirklich? Dann gibt es, ich habe auch Content zum Thema Social Media gemacht. Ne? Also, welche Tipps und Tricks gibt es und was ist nächstes Jahr Trend und was für Marketing Geschichten gibt es gerade, von denen man sich inspirieren lassen kann? Kommen die jetzt davon? Wollen die das sehen? Und da wusste ich irgendwann an so einem bestimmten Punkt nicht, okay, was wollen eigentlich meine Zuschauer sehen? Aber ich habe es mir leicht gemacht und ich habe dann einfach, das geht Gott sei Dank auf Instagram ganz gut, eine Umfrage gemacht und gesagt, hey, warum folgt ihr mir eigentlich? Und witzigerweise war es dann auch das, was ich halt auch immer bin oder war. Die meinen einfach, ey, deine Positivität, deine Geschichten, deine Art, wie du die Welt siehst. Also es war gar nicht auf so ein Thema bezogen, sondern dann einfach so wie
Ja, die
ich
haben
es.
dir eigentlich Freiheit geschenkt.
Richtig. Und dann war ich so, ach so, ja gut, dann mache ich einfach so weiter. Ne? Ja, also.
Ist es dann auch ein bisschen Beruhigung, dass es so ist? Ist es das, was du erwartet hattest, auch als Antwort?
Nein, weil die kriegen ja natürlich auch nur einen Bruchteil deines Lebens mit. Und ich habe gar keine, also ich als Mensch habe ja gar keine Ahnung, was andere Menschen von mir denken. Das ist ja rein subjektiv meine Wahrnehmung, ne? Ich kann natürlich versuchen, ein bestimmtes Bild darzustellen, sag ich mal. Aber letztendlich weiß ich nie, wie ich bei anderen Menschen wirklich ankomme. Und dann zu wissen, ey, das ist das, was ich an dir schätze und deswegen folge ich dir und das sind meine Absichten bei dir gewesen, war sehr interessant, dass die Leute mich doch so sehen. Also nicht wirklich so die Videos, sondern die haben mich als Menschen irgendwie gesehen und das war einleuchtend irgendwie, das war so erleuchtend, das war so krass. So, die haben dich schon gut kennengelernt. Ja.
Hast du gedacht, die würden dich weniger gut kennen?
Ja. Weil ich bin, also das ist so ein bisschen so ein Paradox, was man vielleicht auch bei einigen Creatern denkt. Man könnte meinen, ich bin sehr offen und erzähle viel, aber ich bin sehr privat. Also ich teile sehr wenig Privates. Ja, und deswegen war ich sehr überrascht. Ich versuche natürlich in der Art, was ich halt erzähle, wirklich authentisch zu sein und von meinen Gedanken, puren Gedanken zu erzählen. Aber wie meine Familiensituation jetzt ist oder was jetzt zu Hause abgeht oder was für Sorgen und Zweifel und Dinge ich mit mir eigentlich wirklich rumtrage, das erzähle ich ja nicht. So. Und bei manchen Creatoren bei einer Creatorin ist es zum Beispiel auch, die hat jetzt irgendwie vor kurzem ein Video nach dem anderen rausgehauen, wie es eigentlich wirklich war. Wo die Leute auch schockiert waren, so krass, das haben wir alles gar nicht gesehen. Weil man sieht ja nur, das ist das Längste, vielleicht 2, 3 Minuten. Was willst du da eigentlich von einem Menschen erfahren? Ne? Du kriegst nur das mit, was sich dann auch wirklich entscheidet zu teilen. So, und dann war natürlich aber trotzdem interessant, dass sie so ein bisschen mehr so in meine Seele reingeguckt haben und so mich als Menschen verstanden haben und gar nicht so um das Ganze drumherum.
Hat man dieses Bedürfnis nicht tatsächlich auch als Mensch wahrgenommen zu werden, wie man ist? Oder ist es eine Rolle, die du geschaffen hast damit, mit dem Ausschnitt, der schon echt ist, aber der natürlich eben nur einen Blick zulässt?
Also mir ist es so wichtig, authentisch zu sein. Es ist auch gar nicht so einfach, authentisch zu sein, weil man muss ja auch zu sich selber authentisch sein. Ne? Also es ist, wir sagen ja immer, Authentizität, kann keiner aussprechen. Aber was heißt das denn eigentlich? Ne? Und bin ich das überhaupt mir selbst gegenüber? Bin ich mir selber ehrlich gegenüber? Weiß ich eigentlich, was meine größten Ängste und Zweifel und Gedanken sind? Ne? Das ist halt auch so, du musst halt sehr reflektiert sein. Aber mir ist es schon sehr wichtig, das, was ich poste oder was ich zeige, dass es echt ist. Ne? Natürlich ist vielleicht mal, keine Ahnung, die Ecke von der Küche, die man gerade sieht, aufgeräumt und die andere Ecke nicht. Ne? Seien wir mal ehrlich, das gibt's auch. So, aber mir geht's
Wäre
eher
eher schlimm, wenn nicht.
ja. Aber mir geht's natürlich um den Inhalt. Ne? So, was wird gerade transportiert? So, zum Beispiel, womit ich ein großes Problem sehr lange auch hatte. Ich bin 4 Jahre jetzt alleinerziehende Mutter gewesen und habe halt auch gezeigt, wie das sein kann, wenn man alleinerziehend ist, wenn man berufstätig ist, eine eigene Agentur hat, Mitarbeiter hat, ständig unterwegs ist, auch mit Kind. Und manchmal habe ich mir auch die Frage gestellt, ey Sam, bist du jetzt gerade diejenige, die den Frauen Mut macht? und denen zeigt, dass das funktioniert und dass du auch als alleinerziehende Mutter deine Träume verfolgen kannst? Oder bist du gerade vielleicht die doofe Kuh, sage ich jetzt einfach mal, die der Mutter, die es sowieso schon schwer hat, irgendwie es noch schwerer macht, weil dann vielleicht noch irgendjemand sagt, ja, guck mal, die Sam, die schafft das doch auch, warum schaffst du das nicht? Damit hatte ich zum Beispiel sehr lange ein Problem. Also da habe ich zum Beispiel echt mit meinem Mama-Content gehadert, so, weil ich mir dachte, helf ich gerade wirklich den Leuten oder schade ich denen sogar vielleicht? Also das war zum Beispiel so ein Thema, wo ich auch nicht wusste, wie kann ich da authentisch sein, weil vielleicht fällt es mir leicht, aber einer anderen Mutter nicht. Ne? Vielleicht hat auch eine andere Mutter einfach ein anderes Kind, das ganz andere Bedürfnisse hat, ne? So, vielleicht mache ich auch gar nicht alles richtig, vielleicht ist es auch nicht richtig. Und das ist so ein bisschen so ein Thema, wo ich mir unsicher geworden bin, wie teilt man das, wie kommuniziert man das? Weil ich mir vorstelle, also das Leben mit Kind, du bist ja auch Mama, ne? Das ist ja super unvorhersehbar manchmal, ne? Also du weißt ja manchmal
Definitiv.
gar nicht, was auf dich zukommt, ne? Du planst es vielleicht so schön und dann kommt es vielleicht doch ganz anders. Und ich habe halt immer gezeigt, wie einfach es mir fiel. Ich habe vielleicht auch nicht immer gezeigt, als es mir mal schwer fiel, ne? Oder auch, was für ein Support-System ich vielleicht auch im Hintergrund noch hatte. Eine andere Mutter hat das vielleicht nicht. Und da war so ein bisschen schwierig, ey. Was zeigst du auch nicht? Auch nicht im Sinne von mir aus, sondern auch, was für einen Mehrwert bringe ich gerade oder eben keinen Wert, ne?
Aber es ist ja trotzdem Wahnsinn. Also du bist oder warst lange alleinerziehend, also sprich mit deinem Kind, hast trotzdem dein Unternehmerdasein aufgebaut, hast selber eine Creator-Karriere mit hingelegt und engagierst dich ja auch sozial noch. Also in verschiedenen Projekten bist du mit drin, auch unter anderem als Creatorin und Patin bei Digital School Story. Sam, was hat dich gereizt, tatsächlich auch sowas noch mitzumachen und auch zu sagen, trotz allem, was ich habe und wie viel das ist, möchte ich mich trotzdem in solchen Bereichen mit engagieren und einbringen? Wie kam das?
Ich glaube, so ein bisschen durchgesickert ist ja meine soziale Ader heute in dem Gespräch. Ich habe das gehört und fand das super. Das habe ich dir vielleicht sogar gar nicht erzählt. Ich habe mal in einer Schule Workshops gegeben, wie man Blogs erstellt. Das war mal eine Zeit lang. Das war
Ach
wie so ein
echt? Nee,
Projekt.
das hast du noch
Ja,
nie
habe ich
erzählt.
dir echt noch nicht erzählt. Ja, gut, dass wir mal quatschen. Und das habe ich, glaube ich, so, das waren so, das war irgendwie eine Woche und das habe ich zweimal mitgemacht, also so an verschiedenen Jahren. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und ich weiß noch, da war zum Beispiel ein Schüler, ein Lehrer kam auf mich zu und meinte so, ja, bei den Schülern passt so ein bisschen auf, der könnte so ein bisschen anstrengend sein. Und das war halt auch so meine erste Lehrererfahrung, sage ich mal. Ich war noch nie von der Klasse. Das waren Fünft- und Sechstklässler, also auch weiterführende Schule. Und ich musste den halt jetzt in einer Woche beibringen, wie man einen Blog macht und was man da reinschreibt. Und am Ende, da mussten wir das auch präsentieren. Also so ein bisschen auch, wie wir das jetzt machen. Nur halt nicht mit Videos, sondern damals noch mit Blogs. Und dieser Schüler damals, vor dem ich gewarnt wurde, das war der kreativste Junge in der ganzen Klasse. Der wurde halt nur missverstanden. Ne? Vielleicht habe ich auch so ein bisschen so einen Teil von mir in ihm gesehen, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Der wird, also ich gebe halt jedem Menschen eine Chance und ich dachte mir so, warum gibt man ihm jetzt diesen Stempel und warum gibt man mir jetzt diesen Stempel mit, dass ich ihn auch dann nochmal durch diese Brille
Dass
sehe?
du ihn gleich in dem Raster hast, ne?
Ja, das wollte ich nicht. Ich dachte mir so, wer weiß, was dahinter steckt. Und er war sehr für sich, aber da kamen Geschichten raus. Der hat richtige kreative Geschichten geschrieben und dazu Bilder gemalt und die dann hochgeladen und dann daraus einen Blog gemacht. Wahnsinn. Die, alle waren begeistert. Und das hat mir halt so Spaß gemacht, dass ich halt jetzt bei dem Projekt, bei Digital School Story, dachte mir so, hey, voll cool, habe ich schon mal so in der Art gemacht, jetzt noch mit dem, was ich kann, also was ich mit dem, was ich tagtäglich mache, Finde ich super, wenn Schüler das so lernen. Hoffentlich noch mehr und noch weiter. Und ja, finde ich super. Und ich glaube auch, wir sehen das ja, was für Videos da manchmal entstehen. Man merkt dann, dass man sich dann noch mal anders mit dem ganzen Thema beschäftigen muss. Was ist so die Key Message? Ne? Was will ich eigentlich nach außen hin zeigen? Was kann man, wie kann man das verpacken? Wie kann man das noch mal hervorheben? Was ist vielleicht nicht so wichtig? Was ist wichtig? Ne? Ja, und das ist halt in einem Videoformat eigentlich total klasse. Deswegen finde ich das super, dass du diese Idee hattest und ich supporte das gerne.
Ist das auch so ein Part mit, wo du selber auch sagst, da kann ich so mein Wissen reinbringen? Denn du hast ja selber auch gelernt, tatsächlich diese Inhalte so stark zu reduzieren, dass du sie in 60 oder noch kürzer Sekunden auch in der Geschichte präsentieren kannst oder mit auch darstellst. Ist das was, wo du auch sagst, das wird immer wichtiger werden, dass man genau sowas eben auch mal kann, dass du deswegen gerne Menschen unterstützt?
Ja, also dieser Skill zu lernen und das auch beizubringen, ist Wahnsinn. Vor allem, wenn man dann halt auch sieht, wie dann vielleicht auch manchmal das Lämpchen angeht, wenn wir Videos haben, zum Beispiel, wo man sagt, war jetzt nicht so, aber was ist, wenn wir das so und so ausprobieren? Und ich erinnere mich an einen Fall, da hatten wir, glaube ich, sogar am Anfang so eine kleine Diskussion mit den Schülern und irgendwann war so, ach ja, so machen wir das.
Ja.
Und dann ging es plötzlich ganz einfach. Und das hat einen dann natürlich auch total stolz gemacht, dass sie das dann auch selber verstanden haben und eingesehen haben und dann auch bereit waren, das wieder auszuprobieren. Das ist sehr, sehr interessant, ja.
Erlebst du da einen Unterschied, wenn du jetzt ältere Menschen auch siehst, die sich, die damit irgendwie beginnen und starten im Vergleich zu jetzt auch den Jungen, wenn du die wenn du denen Feedback gibst, wie viel Potenzial da tatsächlich auch drin schlummert in Menschen, siehst du das?
Also ich muss sagen, ich habe so, also mein größtes Hobby ist, glaube ich, so das Potenzial aus Menschen herauszuholen. Ob es jetzt bei meinen Mitarbeitern ist, ich weiß, also zum Beispiel meine Mitarbeiterin Justa, sie war damals Praktikantin und so eine süße, ruhige Maus. Und sie hat sich so krass entwickelt. Und das ist halt etwas, was ich sehr mag. Und wenn ich das halt bei den Schülern zum Beispiel dann auch sehe, oder auch sehe, was die so können, ne? Wenn man da manchmal so Videos hat, denkt man so, boah, die sind richtig kreativ. Oder die haben Skills drauf. Und das ist Wahnsinn. Die lernen ja auch voneinander. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also nicht nur die Einzelnen, sondern das sind ja Gruppen, die zusammenarbeiten. Das heißt, die lernen ja auch voneinander. Und da das Potenzial rauszuholen, finde ich super. Ja.
Glaubst du, das ist ganz wichtig auch, dass sich junge Menschen mit dem Thema soziale Netzwerke tatsächlich lernen, auch auseinanderzusetzen und zu verstehen, was passiert eigentlich durch Mechanismen im Hintergrund?
Ja, also vielleicht ist es sogar ganz hilfreich, dass die wissen, wie mal so ein Video entsteht, dass die beim Konsumieren vielleicht so ein kleines anderen Blick drauf haben. Generell sollte man echt viel bei Social Media aufklären, gerade bei jungen Leuten, weil das ist ja heutzutage, das wird ja nur noch konsumiert, ne? Und da muss man halt wissen, wie man damit umgeht. Und wenn die dann auch wissen, ey, ich weiß sogar, wie ein Video gemacht wird. Wir haben ja auch ge gehört, dass mittlerweile Bewerbungen per Video geschickt
Ja,
werden.
in
Wenn ihr
60
das.
Sekunden muss man sein Bewerbungsvideo heute abgeben.
Das finde ich ja Wahnsinn. Finde ich super interessant, wenn man da zum Beispiel auch das einfach schon mal gelernt hat und sagt, ey, ich habe das schon mal in der Schule gemacht. Dann hat man die auf das Leben so ein bisschen vorbereitet und dann sind die nicht komplett lost. Und nur Konsumenten, sondern auch welche, die dann sagen, ey, ich kann auch ein Video kreieren. Müssen ja keine krassen Filme dabei entstehen. Darum geht es ja auch auf Social Media gar nicht. Manchmal sind es auch einfach nur die ganz normalen, vielleicht ein bisschen verwackelten Videos. Aber dass sie das einfach schon mal gelernt haben, ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist ja auch Mama. Dein Sohn ist ja noch kleiner als meiner. Aber tatsächlich wird es ja auch ein Thema werden, mit dem du dich ein Stück weit auseinandersetzen wirst und auch musst, tatsächlich mit dem Thema Handynutzung deines Kindes. Jetzt hast du natürlich nochmal eine ganz spezielle Rolle, weil du selber auch Creatorin bist. Wie gehst du mit dem Thema jetzt schon damit um? Also du bist ja, glaube ich, auch jemand, die bisher auch das Kind nicht im Vordergrund sichtbar hat.
Genau,
Wenn
also
uns die Hand reicht.
ja, also mein Sohn ist tatsächlich, auch wenn er zum Beispiel oft dabei ist, also wenn ich unterwegs bin, habe ich ihn auch oft gerne dabei, wenn es natürlich passt. Aber er ist niemand, den ich vor der Kamera zeige, auch wenn ich das Thema anspreche. Wissen die Leute nicht, wer er ist, wie er aussieht, ne?
Interessant, weil meiner rückt ja zwischendurch schon mal rein
Ja.
jetzt, also aber sehr bewusst und eben auch mit Mama, ich möchte das jetzt,
Ja.
wo man das dann eben auch mit hat, aber auch noch sehr, sehr reduziert tatsächlich.
Ja.
Aber auch das ist ja ein Thema, was sich langfristig auch ein Stück weit verändert. Und wie geht man damit um?
Ja, also mein Sohn, der hat manchmal Lust, dass wir was filmen und manchmal sagt er, wenn ich irgendwie einen coolen Moment mit ihm habe am Privaten und ich das gerade filmen möchte, dann sagt er, nein, kein Video. Und dann muss ich das halt auch respektieren, ne? Ja, Handynutzung. Ich sag dir ehrlich, es vielleicht, also sagen vielleicht auch einige, aber ich versuche wirklich, das so gut hinauszuzögern wie möglich. Also er darf mal auch was gucken, ne? Das aber tatsächlich lieber auf einem Fernseher, dass ich das so auch mitsehen kann, was er da gerade guckt, wenn er mal was guckt. Das ist aber bei uns, also ich versuche ihn wirklich so zu beschäftigen, dass er daran gar nicht mehr denkt. aber Handynutzung ist so richtig schwierig. Auf der einen Seite müssen die natürlich lernen, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite denke ich mir, das lernen die sowieso, ne? Also iPad in der Schule fängt ja schon an. Also das ist ja auch schon so eine Sache. Und die lernen so schnell, der weiß schon, wie man alles anklickt. Also so ist es nicht,
Wie alt
ne?
ist er jetzt denn?
Der ist jetzt 5. Also nächstes Jahr geht's in die Schule und ja, mal gucken. Noch ist er klein und ich habe ihn noch im Griff und kann ihn auch abholen und bringen, ne? Oder wenn wir zu Fuß anlaufen oder wie auch immer. Aber Handynutzung ist vielleicht so ein Klapphandy, ne? So wie damals. So, dass halt vielleicht maximal Snake hat und das.
Ja, es ist herausfordernd. Also wahrscheinlich oder vielleicht treffen wir dich ja dann sozusagen auch in unserem Format Tatort Social Media mal, wo wir ja auch im Gespräch sind mit Eltern, wie sie damit umgehen, wie sie sozusagen, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wo wir einfach so einen Raum schaffen für den Austausch und das Lernen. Denn es gibt ja eben auch nicht ein richtig und ein falsch, sondern gibt ja eben nur unterschiedliche Dinge, wie man sie handhaben kann und auch Erfahrungen. Und das auszutauschen ist tatsächlich schon manchmal ganz schön viel wert, um auch die eigenen Perspektiven nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung zu schubsen. Denn so das Tablet, das hat bei uns tatsächlich auch schon Einzug gehalten mit Spielen eine halbe Stunde. Und man
Gibt ja auch
glaubt gar
tolle
nicht,
Spiele.
wie schnell diese halbe Stunde rumfliegen kann oder vergehen kann. Und es dann heißt so, das war noch keine halbe Stunde. Und wir dann sozusagen eine Sanduhr neben dran stellen und zu so gucken, wie sie durchläuft. Und eine halbe Stunde ist dann um. Ja, weil Moritz manchmal meint, ich würde das Tablet umstellen heimlich. Und es wäre dann kürzer die Zeit. Also du siehst, man kommt auf kreative Ideen. Aber es ist tatsächlich auch da ganz, ganz hilfreich, sich mit anderen Eltern oder Elternteilen noch auszutauschen zu dem Thema.
Ja, voll. Also auf jeden Fall eine gute Idee mit der Sanduhr. Dann kann man so ein bisschen gewisses Gefühl geben. Ne? Wir fragen immer unsere Alexa, ob sie einen Timer stellen kann.
Ja, genau. Also das hatten wir tatsächlich auch so mit Telefon runterzählen, nebendran mal. Aber dann sagt er auch, das hast du verstellt, heimlich.
Na dann,
Und die
dann
Sanduhr kann
los.
ich halt nicht verstellen, so.
Genau.
Deswegen haben wir dann irgendwie entschieden, das machen wir jetzt mit der Sanduhr und ja, mal gucken, wie lange das sozusagen auch trägt.
Hört sich gut an. Muss ich mir merken, auf jeden Fall. Ja.
Wenn du dir das jetzt weiter auch anguckst, die Entwicklung Auch im Kontext Handyverbot, die wir draußen erleben, ist das was, was du sagst, was für dich irgendwie Sinn macht? Oder ist es was, wo du eher sagst, so, wir brauchen sozusagen eine Verantwortung, tatsächlich auch in Richtung Medienerziehung, sehr gezielt den Umgang zu lernen damit?
Handyverbot in Schulen, meinst du jetzt?
Genau, hast du ja, ich meine, oder auch soziale Netzwerke. Und in Australien ist ja im Moment gerade das Thema soziale Netzwerke, glaube ich, ab 16. Wenn du dir das jetzt anguckst, ich weiß nicht, wie auch deine Community sozusagen aufgebaut ist, hat das Auswirkungen für Creator oder auch für dein Netzwerk mit, wenn solche Themen da plötzlich mit aufkommen?
Also User sind, also es gibt viele TikTok-User, die halt jünger sind. Früher hat man ja immer gesagt, die Plattform für die 12-Jährigen, die tanzen. So. Natürlich ist die Plattform auch älter geworden von der Zielgruppe her. Ich würde auch sagen, dass meine Zielgruppe ein bisschen älter ist. Nichtsdestotrotz sind trotzdem Jüngere mit dabei. Also ich muss sagen, ich bin, auch wenn ich Social Media Managerin und Creatorin bin, bin ich Social Media sehr, sehr kritisch. Weil ich weiß nicht, ob du es selber auch als Userin, ne, die Sachen konsumiert, aber wenn man alleine jetzt beim Thema, sagen wir mal beim Thema Partnerschaft, da ist jemand, die, keine Ahnung, die hat einen Mann und der schenkt ihr die ganze Zeit irgendwie tolle Blumen. Und sie zeigt das die ganze Zeit. Und vielleicht ist das auch das einzige Tolle, was er macht, weiß man ja auch nicht. Und dann hat jemand anderes sieht das und denkt sich so, warum macht das mein Mann nicht beispielsweise so? Und vielleicht macht der Mann tausend andere Sachen, die richtig toll sind, aber du siehst das und du willst jetzt auch diese Blumen haben. Dann gibt dir, also es ist jetzt einfach ein Beispiel, dann gibt dir das einfach so eine Unzufriedenheit in deinem Leben, die du vielleicht vorher nie gehabt hättest, weil du einfach vorher total zufrieden wärst und die schönen Sachen gesehen hättest und nicht den Mangel, den du hast. Also Social Media zeigt dir ja oft auch einfach den Mangel, der dir fehlt, ne? Deswegen meinte ich auch gerade so dieses, sollte ich das eigentlich posten, wie toll das ist, als alleinerziehende Mutter zu arbeiten? Oder gibt es auch vielleicht Mütter, die halt darunter leiden würden? Das ist das halt, was ich meine, weil wir Menschen neigen immer dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Und vielleicht kannst du als Erwachsene das reflektieren und einschätzen und sagen, ja, mein Gott, da hat er die Blumen geschenkt, so, ne, dafür ist es bei mir so und ich habe keine Ahnung, andere Blumen, so, einfach ein dummes Beispiel jetzt, aber einfach um es bildlich darzustellen. Aber vielleicht kann das ein Jugendlicher oder ein Kind nicht so gut, ne, und sieht dann vielleicht auch Situationen, nehmen wir zum Beispiel ich als alleinerziehende Mutter. Mein Sohn hat einen Vater, der nicht bei uns lebt und mich. Und dann vielleicht sieht er dann Familien, die zusammen einen tollen Ausflug machen und kriegt das so vor die Nase gestellt und weiß gar nicht, wie er mit diesen Gefühlen umgehen kann. Und vielleicht kommt er damit gar nicht zu mir. Vielleicht sucht er das Gespräch gar nicht. Vielleicht ist das bei ihm gar nicht so bewusst und vielleicht läuft das bei ihm einfach im Unterbewusstsein ab, was ihm vielleicht irgendwelche Sorgen bereitet. Und ich kann da nicht eingreifen, nicht helfen, weil ich gar nicht weiß, was da gerade passiert. Ne? Da sehe ich das halt echt schwierig. Das hatten wir früher nicht. Natürlich hatten wir mal vielleicht eine Freundin, die eine tollere Jacke anhatte als du oder jemand, der erzählt hat, wie toll er lebt. Aber das konntest du noch irgendwie so auch gewissermaßen kontrollieren. Jetzt, du weißt gar nicht, welches Video als nächstes kommt. Ne? Da muss ich sagen, finde ich es halt schwierig, weil man halt, weil Kinder einfach nicht in der Lage sind, so gut zu reflektieren. Ne? Wir können dann vielleicht auch selber entscheiden, was wir gucken und sagen, hey, ich blockiere das Video jetzt oder ich gucke mir bestimmte Inhalte an oder ich schränke das ein, was ich mir angucken möchte. Ist auch nicht so einfach als Erwachsener. So, wie sollen die das machen? Das ist echt ein Thema, da könnten wir jetzt richtig lange diskutieren. Ne? Das ist so ein bisschen. Das ist etwas, was mir Sorgen macht, weil da ganz viel Psyche auch mit dabei spielt. So. Und wie gesagt, und das Problem ist halt manchmal, das sind vielleicht keine Themen, wie wenn du jetzt weißt, dein Kind, und da weißt du auch nicht immer, was auf in der Schule passiert. Aber wenn da jetzt irgendwas passiert, dass du dann damit reden kannst und sagen kannst, ey, wenn die so sind, dann kannst du so reagieren und dein Kind zu so stärken, ne? Aber vielleicht kannst du das da in dem Moment nicht. Ja.
Die Frage ist eher, ob du das überhaupt in einem Moment immer so direkt kannst. Ich glaube, das ist tatsächlich analog wie digital. Und letztlich auch ein Stück weit das Thema auch, wie resilient schafft man eigentlich Kinder auch zu erziehen und damit umzugehen, dass es eben auch Dinge gibt, die passieren, analog wie digital. Und ich glaube, der große Vorteil ist einfach, die Tür aufzuhalten, dass geredet wird miteinander. Ich glaube, das ist eines der entscheidenden Dinge, die man selber auch mit in der Hand hat und letztlich auch den Umgang auch mitzusuchen und das auch positiv tatsächlich auch mitzusehen, was da eben auch ist, weil es ist einfach auch was, was ihnen in gewisser Art und Weise natürlich auch Freude bereitet und auch Teil ihres Lebens ist. Also Moritz spielt unglaublich gerne mit den Autos und jetzt spielen wir tatsächlich zusammen und er ist viel besser als ich. Und es ist natürlich ein mega Highlight dann auch zu sagen, so, jetzt springt man da mal mit rein und ich erfahre einfach, ich nehme einen positiven Anteil da auch mit tatsächlich. Das ist auch was, was es deutlich leichter macht tatsächlich und nicht nur so zu verbannen, sondern auch zu verstehen, was gefällt ihm denn da und wie redet er denn da plötzlich und wie teilt er denn auch Dinge dann mit dir, die ihm wichtig sind, an denen er dich auch teilhaben lassen möchte. Das sind schon, glaube ich, große Momente, wo man viel mitbekommen kann, einfach ohne dass man eine Tür gleich zumacht, indem man sagt, das lasse ich jetzt außen vor, da sperre ich raus.
Ja. Ja, also das ist super wichtig. Egal, also man kann ja sowieso nicht überall Einfluss drauf nehmen, so ist das Leben. Wir sind ja da als Eltern, um die auf das Leben alleine vorzubereiten, ne? Dass sie damit klarkommen, dass es auch nicht immer glatt läuft. Wie du schon gesagt hast, man muss halt gucken, wie die dann damit umgehen, dass sie dann halt lernen, damit umzugehen. Und der, ich wollte schon the amount sagen, was heißt es denn auf Deutsch? Also die Anzahl, wie viel da halt auf einen reinprasselt, ist dann, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir jetzt, unsere Kinder sind vielleicht nicht auf TikTok, aber sagen wir mal später dann auf TikTok, da halt guckst du ja keine Ahnung, wie viele Tausende von Videos, ne, dass du da manchmal gar nicht weißt, was du dann alles konsumiert hast. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man das kontrolliert und bewusst macht, du hast ja gerade auch gesagt, hier beim Tablet, es gibt zum Beispiel eine so super, ich will keine Werbung machen, aber es gibt so eine App, wo man super gut auch spielerisch lernen kann. Und das lasse ich ihnen auch sehr gerne. Also da sage ich so, hey, das ist auch so ein bisschen so spielerisches Lernen und Zahlen und da, auch auf Englisch oder sogar Chinesisch kann man da auch machen. Und das finde ich sehr wertvoll, weil das ist was anderes, als wenn ich jetzt mich mit ihm hier hinsetzen würde und das ABC und das 1x1 lernen würde. Würde er, glaube ich, nicht so still sitzen. Am iPad schon, ne? Da klappt es halt. So. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Also bei sozialen Medien wird es dann schwieriger auf jeden Fall.
Aber Teil dessen, also Teil des Lebens sozusagen, auch da einen guten Weg zu finden. Und danke da auch für die Offenheit. Ich würde mit dir gerne noch einmal in die Schule springen und den letzten Moment nämlich teilen, nämlich an was erinnerst du dich, wenn du an Schule zurückdenkst? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Mir kommt gerade was erst an, als erstes in den Sinn, aber das liegt daran, dass ich gestern darüber gedacht, also nachgedacht habe. Ich habe gestern mit meinem Mann darüber geredet, total komisch, aber die Auswahl der Schule ist doch nicht so unwichtig, wie man denkt. Natürlich wissen wir als Eltern, ne, man macht sich Gedanken, auf welche Schule geht mein Kind und man informiert sich. Aber mir war damals als Schülerin gar nicht so bewusst, wie wichtig die Auswahl meiner Schule damals war, weil wir unglaublich gefördert wurden. Und das war mir damals halt nicht bewusst. Aber jetzt, wo ich halt mich austausche und gehört habe, dass es anscheinend an anderen Schulen nicht so war, wir hatten zum Beispiel die Möglichkeit nochmal, also einmal bilinguales Abitur zu machen. Das heißt, nochmal Fächer auf Englisch zu haben, Geschichte, Erdkunde, Politik, dass man dann auch nochmal gefördert wird, dass man dann nochmal eine Auslandsfahrt mit der Klasse macht, dass man nochmal ein Cambridge-Zertifikat machen kann, um das Englisch nochmal noch mehr zu verbessern und anzuerkennen. Dann für diejenigen, die sich auch für Französisch entschieden hatten, die hatten da auch eine Möglichkeit, dann auch noch mal so ein Austauschjahr zu machen und sich da auch noch mal weiterzuentwickeln. Also wir hatten da so viele Chancen, die uns gegeben worden sind, wo ich heute jetzt erst irgendwie dankbar bin, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das damals als selbstverständlich gesehen. Ich dachte, das ist normal. Ich dachte, das haben halt um die Schulen so. Aber anscheinend ist es nicht so, dass das jetzt so die Schulen haben, dass sie so extrem die Schüler fördern, auch was Sprachen angehen. Und hier, ich hatte Geigenunterricht in der Schule. Ich glaube, ich musste nur eine Gebühr für die Geige bezahlen und dann konnten wir da das Unterricht haben. Wahnsinn, so, ne? Normalerweise, ich weiß gar nicht, wie teuer so ein Geigenunterricht wäre, haben wir dann bekommen. Also, das ist halt so, das ist schon sehr wichtig und ich finde das schön, dass meine Schule das damals gemacht hat und hoffentlich auch immer noch weitermacht, ne? Und das halt, oder zum Beispiel hier dein Projekt, ne? Mit Digital School Story, das ist ja auch etwas, wie du nochmal die Schüler anders fördern kannst. Das ist so wichtig und darum muss ich tatsächlich jetzt gerade denken. Also ich habe so eine tiefe Dankbarkeit für meine Schulzeit, weil mir gewisse Sachen so leicht fallen, weil sie halt damals gefördert wurden. Auch, vielleicht ist es auch ein Lehrer, den ich hatte. Manchmal ist es ja auch Lehrerglück. Auch im Business-Kontext. Wir hatten damals einen Kunstlehrer und der hat uns ein Projekt gegeben. Der meinte, macht mal, denkt euch etwas aus und stellt euch vor, ihr werdet auf einer Messe mit ganz viel Innovation. Und da mussten wir diese Innovation uns ausdenken und halt selber auch basteln, werkeln, machen und mussten uns dann da hinstellen und sie so, also wie bei Höhle der Löwen so ein bisschen, und die dann so vorstellen mit so einem Pitch. Das mussten wir damals in der 8., 9. Klasse machen. So. Das ist natürlich, wenn du schon so jung da drin gefördert wirst und das übst, fällt dir das natürlich dann im Erwachsenenalter viel leichter und es ist gar kein Problem. Ne? Aber wie gesagt, in dem Alter denkst du halt, ja, das ist halt normal, so ist halt Schule. Du regst dich wahrscheinlich noch darüber auf und sagst, ja, wie sieht die Schule aus und keine Ahnung was, aber dann hat es die Kleinigkeiten, nenne ich sie jetzt einfach mal, ich finde, das ist sehr groß, haben dann doch schon den Unterschied gemacht. Ne?
Ja. Und wenn
Ja.
du jetzt darauf guckst, nochmal, wenn du jetzt so einen grünen Campus nochmal da hättest, was dürfte da nicht fehlen? Genau das, was du jetzt quasi gesagt hast, dass es solche Möglichkeiten gibt, oder würdest du da noch was ergänzen?
Also ich glaube, die haben sich echt Mühe gegeben, uns zu fördern, sag ich dir ehrlich. Ne? Also vielleicht noch mal einen anderen Bereich, gerade wo du gesagt hast, grünen Campus. Unser Campus war überhaupt nicht grün, wenn man es wirklich so nimmt. So dieses Thema, was mich jetzt gerade so voll interessiert, ist ja gerade dieses Thema zurück zur Natur. Und ich gehe super gerne mit meinem Kleinen hier auf dem Bauernhof und achte auch sehr darauf, wie wir uns ernähren. Und ne, es ist ja leider so, dass wir so viel verarbeitete Sachen haben und dann nochmal lernen. Keine Ahnung, vielleicht damals in der Grundschule haben wir gelernt, wie wir unsere Kresse selber anbauen, dass man sowas vielleicht nochmal so ein bisschen. Ne, dass man so vielleicht da im Biologieunterricht oder so nochmal so ein bisschen so dieses Praktische hat. Ne? Das wäre natürlich auch ganz cool gewesen. Das hätte mir vielleicht gefehlt. Aber ich muss sagen, so als Persönlichkeiten und in die Art, wie wir Sachen vorstellen und Projekte, wie wir da auch geehrt wurden und damals auch im Kunstprojektkurs eine Kunstausstellung bekommen haben. Also die haben uns da echt verwöhnt. Habe ich halt wirklich damals nicht gesehen. Und das sage ich, das habe ich erst gestern erkannt, leider.
Ja, aber du hast es erkannt und es ist
Ja.
schön, dass du es tatsächlich jetzt auch hier mit uns teilst. Und an der Stelle auch einmal großen Dank an dich für dein riesiges Engagement für die Schüler und Schülerinnen, mit deinem Feedback, mit dem du sie ausstattest, da weiter zu lernen und zu wachsen. Und du tatsächlich auch so ein großes Role Model hier bei uns geworden bist. Also vielen, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf die vielen weiteren Sessions, die wir da zusammen machen. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe ganz viele neue Facetten kennengelernt. Und das machen wir wieder, oder?
Sehr gerne, danke Nina, das war richtig cool, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe selber viele neue Erkenntnisse gehabt. Und ja, du hast ja auch neue Sachen gelernt, die ich dir gar nicht erzählt hatte. Ne? Jetzt haben wir uns auch
Ja.
mal gesprochen. Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich auch auf alles, was kommt. Danke dir. Danke für die Einladung.
Gerne.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.